Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanzpodcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, Laura. Wir haben heute ein paar Themen auf dem Tisch, die wirklich extrem spannend sind. Von hochmodernen Chips aus Südkorea bis hin zur Nachtkultur in China. Das ist eine wilde Mischung, oder?
Absolut, Tim. Ich habe mir die Unterlagen schon angesehen und ich glaube, wir bewegen uns heute an der Schnittstelle zwischen extremer Technik und menschlichem Verhalten. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern darum, wie sich Märkte verändern, wenn neue Technologien oder politische Trends ins Spiel kommen. Ich bin echt gespannt, wo wir zuerst ansetzen.
Dann lass uns doch direkt mit einem Thema starten, das momentan viele Anleger nervös macht, aber eigentlich eine riesige Chance bieten könnte. Es geht um den Speicherzyklus und speziell um die Firma SK Hynix aus Südkorea. Jetzt schau dir das mal an. Der Kurs ist vom Hoch aus um fast 40% eingebrochen. Für viele sieht das erstmal nach einer Katastrophe aus, oder?
Genau, auf den ersten Blick wirkt das wie ein Absturz. Aber wenn man tiefer gräbt, findet man eine paradoxe Situation. Während die Kurse fallen und einige Analysten ihre Schätzungen nicht ganz erreicht haben, sind die operativen Gewinne der Firma tatsächlich um über 550% gestiegen. Das ist ein massiver Sprung. Da fragt man sich natürlich, warum der Markt so extrem negativ reagiert.
Ich glaube, hier kommt dieses typische Phänomen ins Spiel, dass die Erwartungen manchmal einfach unrealistisch hochgeschraubt werden. Wenn dann ein Ziel nur minimal verfehlt wird, schlägt der Markt überemotional zu. Aber für uns ist wichtig, was passiert da eigentlich technisch? Im Text wird von ABM gesprochen, High Bandwidth Memory. Laura, kannst du uns das kurz erklären? Wir wollen ja, dass jeder bei uns mitkommt, auch wenn man kein Hardware-Experte ist.
Sehr gerne. Also stellt euch vor, eine künstliche Intelligenz wie die von Nvidia ist wie ein extrem schneller Rennwagen, der Prozessor. Aber was nützt der schnellste Motor, wenn der Treibstoff nur durch einen dünnen Strohhalm geliefert wird? HBM, also dieser Speicher mit hoher Bandbreite, ist quasi die riesige Tankleitung. Er sorgt dafür, dass die Daten blitzschnell in den KI-Beschleuniger fließen können. Ohne diesen spezialisierten Speicher würde die ganze KI-Revolution ins Stocken geraten. Er ist sozusagen das Nadelöhr des gesamten Systems.
Das ist ein super Vergleich. Also ist SK Hynix im Grunde systemrelevant, weil sie diese speziellen Leitungen bauen. Und wenn man sich den koreanischen Markt, den KOSPI-Index, ansieht, dann wird gesagt, dass der Sektor massiv überverkauft ist. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass die Panik die Preise viel tiefer gedrückt hat, als es die Fundamentaldaten rechtfertigen würden. Richtig?
Exakt. Wer also die Nerven hat, diese kurzfristige Volatilität auszuhalten und auf die langfristige operative Exzellenz setzt, findet hier gerade einen sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt. Aber wir dürfen natürlich nicht blind investieren. Es gibt da auch ein paar Risiken, die man auf dem Schirm haben muss. Zum Beispiel die starke Abhängigkeit von Nvidia. Wenn plötzlich die Nachfrage nach den KI-Grafikkarten sinkt, trifft das SK Hynix sofort und direkt.
Stimmt, das ist so eine Art Domino-Effekt. Und dann gibt es da noch diese zyklische Natur des Speichermarktes. Das bedeutet ja, dass es immer wieder Phasen von extremem Mangel und dann plötzlich Überkapazitäten gibt, was die Preise dann wieder drückt. Dazu kommen natürlich noch die geopolitischen Spannungen zwischen den USA, China und Südkorea, die die Lieferketten stören könnten. Also ein klassischer Trade, hohes Potenzial durch fundamentale Stärke, aber man muss die politischen und zyklischen Risiken mit einkalkulieren.
Genau so ist es. Es ist eine Wette auf den Fortgang der KI-Ära. Aber Tim, wenn wir schon beim Thema Geschwindigkeit und Zeitvorteilen sind, ich würde gerne zu einem Thema übergehen, das fast noch verrückter klingt. Es geht um sogenannte Informationsarbitrage im politischen Bereich.
Oh ja, das ist ein echtes Grenzgebiet. Für unsere Zuhörer erstmal kurz erklärt, Arbitrage bedeutet normalerweise, dass man einen Preisunterschied zwischen zwei Märkten ausnutzt, um risikolos Gewinn zu machen. Hier geht es aber nicht um Preise, sondern um Zeit, und zwar im Millisekundenbereich. Es geht darum, politische Informationen schneller zu erhalten als der Rest der Welt.
Und genau hier kommen Plattformen wie Truth Social ins Spiel. Die Idee ist faszinierend und gleichzeitig ein bisschen beängstigend. Stell dir vor, eine einzige Nachricht eines mächtigen Politikers über neue Zölle oder eine militärische Intervention kann die Weltmärkte in Sekunden bewegen. Wer diese Information nur einen Bruchteil einer Sekunde früher hat, kann im High-Frequency-Trading, also dem Hochfrequenzhandel, Millionen verdienen.
Das ist ja quasi wie ein digitaler Wettlauf. Im Text wird beschrieben, dass es Modelle gibt oder geplant sind, bei denen man für Fast-Access-Optionen bezahlen kann. Man zahlt also Geld, um Top-Posts schneller zu sehen als die breite Öffentlichkeit. Das verwandelt politische Volatilität direkt in ein Geschäftsmodell. Information as a Service.
Absolut. Für Algorithmen, die Ölfutures oder Währungen handeln, ist dieser Vorsprung pures Gold wert. Die Logik dahinter ist simpel. Hedgefonds sind bereit, enorme Summen zu zahlen, wenn sie wissen, dass sie einen Informationsvorsprung haben. Und da politische Entscheidungsträger immer öfter direkt über eigene Plattformen kommunizieren, statt über offizielle Pressestellen, wird dieser direkte Zugriff zum wertvollen Asset.
Aber hier müssen wir doch mal kurz die Bremse ziehen und über die Risiken sprechen. Denn das klingt fast schon nach einem rechtlichen Minenfeld, oder? Ich meine, wenn man Geld bezahlt, um politische Insider-Infos schneller zu bekommen, wo fängt da Marktmanipulation an und wo hört Korruption auf?
Das ist genau der Punkt. Die rechtliche Grauzone ist hier riesig. Es ist gut möglich, dass Regulatoren irgendwann eingreifen und solche Modelle verbieten. Und dann gibt es noch das Plattformrisiko. Man macht sich extrem abhängig von einer einzigen Person als Hauptquelle. Wenn diese Person plötzlich nicht mehr postet oder die Plattform technische Probleme hat, was in kritischen Momenten ja passieren kann, ist der ganze Vorsprung sofort weg und man steht mit leeren Händen da.
Ja, die Abhängigkeit von einer Einzelperson ist natürlich ein massives Klumpenrisiko. Trotzdem zeigt es, wie sehr sich die Finanzwelt verändert hat. Früher musste man in exklusiven Clubs in London oder New York sitzen, um an Infos zu kommen. Heute entscheiden Millisekunden auf einem Server über den Gewinn. Aber lass uns mal von der digitalen Geschwindigkeit zurück zur physischen Welt kommen. Wir schauen uns jetzt an, wie KI die Logistik verändert, konkret bei Giganten wie Amazon und Walmart.
Das ist ein Thema, das uns alle betrifft, weil wir ja fast alle dort bestellen. Interessant ist hier der Shift in der Strategie. Es geht nicht mehr nur darum, mehr Kunden zu gewinnen, also die reine Akquise, sondern darum, die Lieferkette radikal zu optimieren. Amazon baut zum Beispiel in Texas sogenannte Fabriken der Zukunft.
Und was passiert in diesen Fabriken genau? Geht es da primär um Roboter, die die Pakete sortieren, oder steckt da mehr dahinter?
Beides. Robotik und KI werden kombiniert, um die Logistikkosten pro Paket drastisch zu senken. Und Walmart macht es ähnlich, nutzt aber KI vor allem dafür, virale Trends viel schneller in ihre Warenbestände zu übersetzen. Wenn also etwas auf Social Media plötzlich extrem trendet, weiß das System von Walmart das fast sofort und passt die Lagerbestände an.
Das ist ja eigentlich die Definition von Effizienz als Renditehebel. Selbst wenn der Umsatz nicht mehr massiv wächst, kann ein Unternehmen seine Gewinnmarge steigern, indem es die Kosten für die Zustellung senkt. Im Text wird das Konzept der Last Mile erwähnt, die letzte Meile. Das ist ja oft der teuerste Teil des gesamten Versands, richtig?
Ganz genau. Die letzte Meile ist der Weg vom letzten Verteilzentrum bis an die Haustür des Kunden. Wer diesen Prozess durch KI-gesteuerte Automatisierung optimieren kann, verschafft sich einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil. das schafft einen sogenannten Moat, also einen wirtschaftlichen Burggraben. Kleinere Wettbewerber können diese massiven Investitionen in Robotik und Datenhoheit einfach nicht stemmen.
Aber so ein Burggraben kostet natürlich auch erstmal richtig viel Geld. Die Initialkosten für diese Robotikstrategien belasten kurzfristig den Cashflow, also den verfügbaren Geldfluss des Unternehmens. Und ich glaube, da gibt es auch eine soziale Komponente, oder?
Oh ja, definitiv. Der Widerstand gegen die Automatisierung von Lagerjobs ist ein echtes Risiko. Wenn Tausende von Menschen durch Roboter ersetzt werden, kann das zu massiven Arbeitsmarktkonflikten führen. Und dann dürfen wir die Regulatorik nicht vergessen. Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob die Marktmacht von E-Commerce-Riesen wie Amazon nicht zu groß wird und gesetzlich eingeschränkt werden muss.
Also wieder das gleiche Muster, enorme Effizienzgewinne auf der einen Seite, aber regulatorische und soziale Risiken auf der anderen. So, wir kommen nun zu unserem letzten Thema für heute und ich muss sagen, das ist ein kompletter Themenwechsel. Wir fliegen gedanklich nach China und schauen uns die sogenannte Nachtökonomie an.
Das klingt eigentlich erstmal sehr entspannt im Vergleich zu Hochfrequenzhandel und Logistikrobotern. In chinesischen Metropolen passiert gerade etwas echt Spannendes. Da gibt es einen kulturellen und ökonomischen Shift, der sogar staatlich gefördert wird.
Staatlich geförderte Nachtwirtschaft, das klingt fast wie ein Widerspruch, wenn man an die strengen Regeln in China denkt. Wie funktioniert das genau? Warum will der Staat plötzlich, dass die Leute nachts mehr konsumieren?
Ein ganz praktischer Grund sind zum Beispiel die extrem heißen Sommertage. Da ist es tagsüber oft schlicht zu heiß, um draußen etwas zu unternehmen. Deshalb wurden offizielle Nachtstunden eingeführt und sogar die Infrastruktur angepasst. Zum Beispiel fahren die Metros länger. Das Ziel ist es, den Konsum in die Abendstunden zu verschieben.
Und das schafft natürlich Raum für neue Businessmodelle. Im Bericht wird eine Barkette namens Helen's erwähnt. Die verkaufen also nicht einfach nur Drinks, sondern ein ganzheitliches Socializing-Erlebnis. Es geht darum, dem extremen Arbeitsstress in den chinesischen Großstädten zu entfliehen.
Genau, es ist eine Mischung aus staatlicher Unterstützung und einem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Entlastung. Die Argumente dafür sind stark. Da die Regierung das Projekt fördert, sinken die regulatorischen Risiken erstmal. Außerdem wird der Konsum nicht unbedingt erhöht, sondern nur zeitlich verschoben. Die Leute geben ihr Geld eben abends statt tagsüber aus. Und wenn ein Konzept wie Helen's einmal funktioniert, kann man es schnell in andere Millionenstädte exportieren.
Aber auch hier gibt es wieder das typische China-Risiko, oder? Die regulatorische Willkür. Was passiert, wenn die Behörden morgen entscheiden, dass die Nachtruhe plötzlich doch wichtiger ist als der Konsum? Dann könnten diese Konzepte über Nacht wieder wegbrechen.
Genau das ist die Gefahr. Ein plötzlicher Sinneswandel der Regierung könnte alles zunichte machen. Außerdem gibt es das Risiko einer allgemeinen wirtschaftlichen Abkühlung. Wenn die Menschen weniger verdienen, sparen sie zuerst bei den Freizeitaktivitäten und dem Ausgehen in Bars. Und da die Eintrittsbarrieren für solche Gastronomiekonzepte recht niedrig sind, gibt es einen extrem hohen Wettbewerb, was schnell zu einer Marktsättigung führen kann.
Wahnsinn, wenn man sich diese vier Themen ansieht, von Speicherchips über politische Millisekunden und Logistikroboter bis hin zu Nachtbars in China. Es zeigt eigentlich nur eines, die Welt wird immer schneller, die Daten werden wichtiger, aber am Ende geht es immer noch um den Menschen. Ob er nun eine KI nutzt oder nachts mit Freunden einen Drink nimmt, um dem Stress zu entkommen.
Das hast du schön zusammengefasst, Tim. Es ist diese Kombination aus technologischem Fortschritt und menschlichen Bedürfnissen, die die Märkte so unvorhersehbar und gleichzeitig so spannend macht.
Absolut. Ich glaube, wir haben heute einen tollen Überblick bekommen. Vielen Dank an dich, Laura, für deine Insights und die super Erklärungen und danke an alle, die uns heute zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Impulse mitnehmen. Bleibt neugierig und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.